Eltern Rot, der Podcast rund um die Männer, Frauen, Amateure und die Jugend vom FC Bayern München.
Servus und herzlich willkommen zum Mirsan Rot Podcast, Folge 316. Und ja, eigentlich sollte der Anlass, sage ich mal, ein relativ sportlicher sein. Jetzt ist heute am Montag leider auch etwas Trauriges passiert, nämlich Franz Beckenbauer ist verstorben im Alter von 78 Jahren. Das hat seine Familie der dpa mitgeteilt. Das ist natürlich ein Ereignis, was alles überschattet. Der Kaiser, die absolute Legende, und ich glaube die absolute Legende des deutschen Fußballs, ist da wirklich zutreffend, und auch die Legende des FC Bayern München ist jetzt verstorben. Es hatte sich ja in den vergangenen Monaten, Jahren immer mal wieder angedeutet, dass es ihm schlechter ging, und jetzt ist es passiert. Das wollen wir natürlich nicht unerwähnt lassen und werden da natürlich auch in dieser Folge kurz drüber sprechen. Ansonsten ist dieser Anlass dieser Folge, über die Hinrunde der Bayern Frauen zu sprechen. Das hatte ich ja in der vergangenen Folge bereits angekündigt. Und das werde ich tun mit einem Gast, nämlich mit Florian Rümmele. Florian Rümmele hat unter anderem den Anpfiff-Podcast gemacht und ist auch nach wie vor als Blogger dort zu finden unter www.anpfiff-podcast.de, und ihr findet ihn auch auf X, ehemals Twitter, unter @RümmeleF. Und ja, schön, dass du da bist. Du hast viel Erfahrung im Fußball der Frauen, und umso mehr freue ich mich, dass wir heute darüber sprechen können. Servus, Florian.
Hi, servus, Justin. Danke für die Einladung zu dem Podcast. Mirsan Rot ist ja wirklich ein Brett in der Podcast-Landschaft, und umso mehr freue ich mich, dass ich hier zu Gast sein darf. Danke dafür.
Ja, danke für die Blumen zurück. Ja, ich habe es gerade gesagt, Franz Beckenbauer ist heute leider verstorben im Alter von 78 Jahren. Was verbindest du mit dem Kaiser, und was sind deine Erinnerungen an diese Lichtgestalt des deutschen Fußballs?
Also als Spieler natürlich zu wenige, da war ich noch nicht auf der Welt. Ich habe auch den WM-Triumph 1990, da war ich zwar schon, da gab es mich schon, aber das habe ich natürlich auch noch nicht verfolgt als Vierjähriger. Ich kann mich gut daran erinnern, 96 UEFA-Cup-Sieg, als er eingesprungen ist für Otto Rehhagel. Das sind so die ersten Momente, die ich kenne. Ich habe auch noch das Bild vor Augen, wo er im Training den Ball gegen die Brille bekommen hat. Ich glaube, von Lisa Rosur oder von Kufur, mit dem blauen Pfeilchen dann trainiert hat. Also so in einer wilden Zeit dem FC Bayern dann quasi ausgeholfen hat. 94 hat er dann auch nochmal, oder zuerst ausgeholfen, hat dann die deutsche Meisterschaft geholt. 96 dann UEFA Cup, zweimal eingesprungen, zweimal erfolgreich gewesen. Ich glaube, alles, was er angefasst hat, wurde zu Gold, zumindest auf dem Fußballplatz. Abseits des Platzes kann man jetzt ein bisschen drüber streiten. Sicherlich ein paar unglückliche Augenblicke gehabt. Ich habe am Samstag tatsächlich auch noch die Dokumentation von der ARD angeschaut, die man sehr empfehlen kann. Und da kommt das eigentlich auch ganz gut zur Geltung, was für eine Lichtgestalt er tatsächlich auf dem Fußballplatz war. Und dann hat er ja auch die WM 2006 nach Deutschland geholt. Aber dann gab es dann schon noch die ein oder andere Irritation, die ja immer noch im Raume steht. Insofern ist es natürlich schade, was jetzt passiert ist, aber man hat auch in der Dokumentation schon raushören können, dass es wahrscheinlich absehbar war, leider, weil der Gesundheitszustand einfach nicht mehr so wahnsinnig gut war.
Ja, das ist in der Medienwelt wurde sich das auch schon sehr, sehr lange, sage ich mal, unter vorgehaltener Hand erzählt. Also man hat es schon gehört, und das ging, glaube ich, auch über die Medienwelt hinaus. Also überall, wo der Kaiser Thema war, war es dann doch immer wieder so, dass man gehört hat, na, es geht ihm wohl nicht so gut, und mal sehen, wie lange noch. So wie es eben ist, wenn die Leute dann über eine so riesige Persönlichkeit sprechen. Bei mir ist es natürlich ähnlich. Ich bin noch jünger als du. Du bist 37 Jahre alt. Ich werde 31 in diesem Jahr. Dementsprechend ist es bei mir ähnlich, dass ich nicht viele Berührungspunkte mit dem Fußballer Franz Beckenbauer hatte. Ich habe super viel Material, Filmmaterial, Videomaterial aus der Geschichte des Fußballs allein schon aus Interesse in meinem Leben gesichtet. Und es gab nicht viele Fußballer, die ich dort gesehen habe, bei denen ich das Gefühl hatte, sag ich mal, dass sie ihrer Zeit voraus waren und dass sie ein gewisses Tempo, eine gewisse Geschwindigkeit hatten, wo sie einfach gewirkt haben, als würden sie so ein bisschen aus der Zeit fallen. Aber Franz Beckenbauer war sicherlich einer von diesen wenigen. Ich habe es bei uns in der Kurve.mirsanroth.de habe ich so formuliert, dass es so ein bisschen wie ein Deepfake wirkt, wenn man sich Videos anschaut von ihm, wenn man Spiele schaut von früher. Weil er einfach seiner Zeit irgendwie voraus war und weil er irgendwie immer einen Schritt schneller war als alle anderen. Und das war schon hoch beeindruckend, er als Fußballer, was er dort auf den Platz gebracht hat. Sicherlich für die Leute, die ihn live erlebt haben, ist es nochmal eine andere Nummer. Aber schon für mich, der eben nur dieses Videomaterial hat, war das schon hoch beeindruckend. Ich glaube, du hast es gerade auch gesagt, sicherlich, was dann nach der Karriere war, hier und da auch mit der ein oder anderen größeren Kontroverse belegt. Aber umso mehr, glaube ich, kann man dem Kaiser jetzt nur wünschen, dass er in Frieden ruht und dass seine Familie und seine Angehörigen ja die Kraft haben, dort auch durchzukommen. Und ja, ich glaube, uns bleibt da wenig anderes übrig, als zu sagen, Servus Kaiser.
Ja, definitiv.
Na? Liegst du gerade wieder auf dem Sofa und schaust Fußballspiel um Fußballspiel, aber irgendwie fühlst du nichts mehr? Das muss nicht sein, denn jetzt gibt es Copa TS. Nein, kleiner Scherz. Obwohl, nicht ganz so kleiner Scherz. Copa TS gibt's wirklich. Es ist ein neuer Fußballpodcast von mir, Tommy Schmidt, in dem ich einmal in der Woche über alles rede, was mich zum Thema Fußball und der aktuellen Fußballsituation so interessiert. Das mache ich aber nicht alleine, sondern mit einer Person aus meiner ganz persönlichen Fünferkette, die immer wieder wechselt, bestehend aus Dr. Turi Knag, Ex-Nationalspielerin, Jana Wosnitzer, Sportjournalistin, Gregor Rühl, Fernsehautor, Terence Boyd, Stürmer beim 1. FC Kaiserslautern, Christoph Kramer, Weltmeister. Mehr muss man dazu doch nicht sagen. Und ich habe aber auch immer mal wieder wechselnde Interviewgäste, die so kommen. Es war schon Mats Hummels zu Gast, es war Fabian Rehse zu Gast, Jonas Hector, Fabian Scher von Newcastle United, aber auch Paul Kalkbrenner und Tom Kaulitz. Wer war da alles dabei? Also, vielleicht kann ich dir irgendwie den Spaß am Fußball zurückbringen. Hör doch mal rein, Copa TS, immer dienstags, überall, wo es Podcasts gibt.
Dann lass uns mal über die Bayern Frauen sprechen. Der eigentliche Grund, weshalb wir dich eingeladen hatten, konnte ja keiner ahnen, dass das so ein Ereignis heute das alles überschatten würde. Aber trotzdem wollen wir natürlich über dieses Thema sprechen, diesen Hinrundenrückblick. Wenn wir jetzt schauen, wo die Bayern stehen, in der Champions League, eher unglücklich, die gute Position in der Tabelle verspielt, in der Bundesliga die Tabellenführung erst erobert und dann in letzter Sekunde sozusagen abgegeben mit einem sehr, sehr blöden Remis beim 1. FC Nürnberg. Gut, DFB-Pokal lässt sich noch nicht bewerten, aber wenn wir jetzt mal ganz allgemein da drauf schauen auf diese Hinrunde, mit welchem Gefühl gehst du da raus und was nimmst du mit?
Ja, du hast das gut zusammengefasst. Also ich glaube, die Hinrunde kann, also ich habe auch in einem Artikel, den ich verfasst habe für euch, von den zwei Seiten der FC Bayern Frauen geschrieben. Und ich glaube, das fasst es ganz gut zusammen. In der Bundesliga war es aus meiner Sicht, ist es okay. Natürlich jetzt die letzten Spiele in Nürnberg, da das Unentschieden, ich glaube, das ist das im 38. Spiel zum ersten Mal, dass man nicht gegen einen Aufsteiger gewinnt. Hm. Und dann noch in Kombination mit der Niederlage gegen Ajax Amsterdam in der Champions League geht man vielleicht mit so einem gewissen unguten Gefühl in die Winterpause. Aber wenn man sich die Tabelle anschaut, man ist ein Punkt hinter Wolfsburg, man hat die wenigsten Tore kassiert in der Bundesliga, man ist eben immer noch ungeschlagen. Zuletzt, glaube ich, im Oktober 2022 hat man den Platz als Verlierer verlassen. Das sind schon ganz gute Eckdaten. Spielerisch fand ich es nicht ganz okay, in den weiten Schrecken, dazu kommen wir vielleicht später auch noch zu sprechen. Aber tabellarisch, finde ich, ist es okay. Also ein Punkt hinten dran, da bist du noch im Soll. Jetzt in der Champions League sieht es ein bisschen anders aus. 4 Punkte aus 4 Spielen. Da hat man sich sicherlich ein bisschen mehr erhofft. Wobei man auch sagen muss, die Gruppe ist nicht einfach. Wir reden über AS Rom, italienischer Meister, Ajax Amsterdam und Paris Saint-Germain, ein Top-Team in Frankreich. Das war schon klar, auch bei der Auslosung, dass das ein hartes Brett sein wird, durch das man bohren muss. Man hat hier aber auch eine durchaus bessere Ausgangsposition teilweise leichtfertig verspielt.
Absolut, ja. Das, also wenn wir da auf die einzelnen Champions-League-Spiele auch nochmal schauen, ich meine, gegen die AS Roma sicherlich kein überragendes Spiel gemacht, aber am Ende halt eigentlich auf dem Weg einen verdienten Sieg einzufahren und das dann noch so herzuschenken, ist die eine Sache. Dann sicherlich die Duelle mit Ajax, wenn man sich die auch nochmal einzeln anschaut, dann sind das auch Spiele, die darfst du einfach nicht hergeben, also die musst du gewinnen. Und wenn du dann auf diese Tabelle schaust, ist natürlich eine gewisse Unzufriedenheit absolut berechtigt. Bundesliga-Tabelle stimme ich dir auch zu. Klar, kein Spiel verloren. Wenigste Gegentore. Defensiv absolut stabil. Eigentlich in einer richtig guten Verfassung gewesen. Aber auch da dann eben dieses Wechselhafte teilweise. Also auch da gab es ja Auftritte, wo sie gewonnen haben, qua individueller Qualität allein schon, aber nicht so richtig überzeugen konnten. Wie erklärst du dir, beziehungsweise wie erklärst du diesen Auftritt des FC Bayern München in der Hinrunde, der ja doch recht wechselhaft dann auch war?
Ja, also ich glaube, das hat auch damit zu tun, wenn man sich mal die ersten Spiele anschaut, man startet in Freiburg, das ist sicherlich auch kein einfacher Start, den man hatte. Dazu war davor eine Weltmeisterschaft, die jetzt zumindest für die deutschen Spielerinnen nicht wirklich erfolgreich verlief. Man hatte eine U19-Europameisterschaft, es waren sehr, sehr viele Spielerinnen waren unterwegs. Also ich weiß nicht, ob man da in München, in Wolfsburg, in Hoffenheim, in Frankfurt so wahnsinnig glücklich über die Terminierung sein wird, weil einfach 2 Monate vor Saisonbeginn, als die Vorbereitung startete, mitunter der Großteil der Kader einfach nicht verfügbar war. Spielt man in Freiburg, man führt und kriegt dann in der letzten Minute so ein Ei rein, was vom Spielverlauf nicht ganz unverdient war. Dann holt man diese 2 Siege gegen Köln und gegen Essen. Das, wie du sagst, spielerisch war das jetzt nicht das Gelbe vom Ei. Man hat da mehr auf Einzelaktionen sich verlassen können und hat da eigentlich dann die Punkte geholt. Und dann spielt man gegen Frankfurt in der Allianz Arena. 19.000 Zuschauer, eigentlich ein gutes Zeichen, auch für den Frauenfußball, eine einigermaßen volle Hütte zu haben. Aber spielerisch war das aus meiner Sicht da eben auch einfach zu wenig. Wenn man auch bedenkt, Frankfurt hat dann auch die Qualifikationsspiele für die Champions League vorher, da hätte mehr kommen müssen. Ich sehe es so ein bisschen, um deine Frage jetzt zu beantworten, jetzt habe ich lange um den heißen Brei rumgeredet. Zum einen gibt es 11 Neuzugänge und Leihrückkehrer, die Alexander Strauß integrieren musste. Und zum zweiten haben wir die Weltmeisterschaft, die für die Bayern einfach sehr zu Buche gestanden sind. Ich glaube, die Mannschaft hat Zeit gebraucht und braucht sie vielleicht immer noch, um ein Mannschaftsgefüge zu bilden, um die Mechanismen einzustudieren. Und zudem haben wir natürlich auch ein Verletzungspech, was die Bayern mal wieder getroffen hat. Wenn ich daran denke, dass Pernille Harder am 3. Spieltag schon verletzt raus musste, die bis dahin eigentlich die Unterschiedsspielerin war und dann erst wieder im Dezember ihr Comeback gegeben hat. Das sind aus meiner Sicht so die Punkte, die man benennen kann. Schwierige Vorbereitung durch viele Abwesenheiten, viele Neuzugänge, die es gebraucht hat nach der letzten Saison. Also ich fand das richtig, dass man dementsprechend eingekauft hat. Und die Verletzungsproblematik, die dann im Lauf der Hinrunde immer wieder passiert ist, mit Ausfällen von Lohmann, mit Damjanovic-Verletzung. Da gab es einfach immer wieder Punkte, wo sich da keine richtige Mannschaft, glaube ich, in der Bundesliga finden konnte. Die Bayern haben auch nie mit der gleichen Startformation gespielt, die haben immer rotiert. Teilweise kann man sagen, natürlich auch ein bisschen das dem Kader geschuldet, weil man natürlich Qualität eingekauft hat, weil man quantitativ jetzt auch gut besetzt ist. Aber nichtsdestotrotz, glaube ich, war das ein Punkt, der in der Bundesliga gut ging, weil man da über die individuelle Klasse einfach die meisten Gegner besiegen konnte und auch Wolfsburg eigentlich ein sehr gutes Spiel gemacht hat. In der Champions League sieht es da ein bisschen anders aus.
Ja, absolut. Ich glaube auch, dass es mit der Rotation, dass das schon auch gewollt war. Hat ja in der Vergangenheit auch das ein oder andere Gespräch mit Alexander Strauß, ohne da jetzt ins Detail gehen zu wollen, aber ich hatte schon immer das Gefühl, dass das Bayern insgesamt natürlich auch darauf bedacht war, den Kader möglichst auf jeder Position auch doppelt aufzustellen. Ich glaube, bei den Frauen ist das auch nochmal ein ganz anderes Thema als bei den Männern. Also bei den Männern gibt es ja häufig dann auch dieses, ich sag mal, 16 Spieler mit Topformat willst du haben in etwa bei den Bayern-Männern, weil du dann eben eine gute Basis hast, sage ich mal, mit der du gut rotieren kannst. Hast im Idealfall auch noch so Spieler wie früher Benjamin Pavard, die dann eben mehrere Positionen spielen können. Bei den Frauen ist das ein bisschen anders, weil die Geschichte eben auch eine andere ist, weil wir häufiger eben auch schwere Verletzungen erleben, weil die Belastung für die Spielerinnen ja immer noch neu ist und immer noch steigend auch ist und wir da einfach auch mehr Verletzungen erleben. Ja, da musst du Belastungen auch einfach anders steuern und dann brauchst du für jede Position im Idealfall einen gleichwertigen Ersatz. Und ich glaube schon, dass das auch das Ziel der Bayern war. Das hat man auch an der Transferoffensive im Sommer gesehen. Stimmt dir aber komplett zu. Einerseits die Weltmeisterschaft, die es schwierig gemacht hat, da einen Rhythmus zu finden. Und andererseits glaube ich, dass diese Verletzung von Pernille Harder vor allem sehr, sehr entscheidend war, weil ich hatte zu Saisonbeginn ein ganz gutes Gefühl im Zusammenspiel zwischen ihr und Lea Schüller. Das hat ganz gut ausgesehen. Fand, dass da dass quasi kurz vor ihrer Verletzung, dass man da gesehen hat, dass es immer besser wurde zwischen den beiden. Ich glaube, in einem Spiel haben sie sich auch gegenseitig richtig gut die Dinger aufgelegt. Kann mich nicht mehr ganz erinnern, welches das war, aber ja, also dieses Zusammenspiel hat mir einfach gut gefallen und dann bricht hier Pernille Harder weg und dann kommt vielleicht noch ein zweiter Punkt dazu in der Folge, der ebenfalls entscheidend ist, dass eine gewisse Formschwäche bei Spielerinnen vorhanden war, die diese Lücke hätten füllen können. Also ja. Lina Magul beispielsweise würde ich mal als Beispiel nennen, die in der Vergangenheit ja eine sehr wichtige Spielerin für die Bayern war, aber gerade in diesem Kalenderjahr 2023 wenig hinbekommen hat. Ironischerweise war dieses Spiel gegen Nürnberg, war so ein bisschen so ein kleines Aufflimmern und Aufflackern. Also da war sie eine der wenigen, die mir tatsächlich gefallen haben. Aber ansonsten war das ja ein Jahr für die Tonne eigentlich für sie und wo sie wirklich wenig hinbekommen hat. Sie eben nur beispielhaft auch für andere Spielerinnen. Ich finde auch, dass andere Spielerinnen nicht diese Lücke füllen konnten. Alexander Strauß hat es häufig dann probiert mit Damjanovic in der Rolle um Schüller herum. Auch das hat mir nicht so hundertprozentig gefallen. Ich fand, das war so eine Schlüsselposition, die nicht so richtig funktioniert hat. Also wo man gemerkt hat, dass da die Anbindung zu Schüller auch teilweise gefehlt hat.
Gebe ich dir komplett recht. Also Lina Magul ist sicherlich ein Thema, die ja nicht nur bei den Bayern schwächelt, sondern auch in der Nationalmannschaft. Ja. Sie hat ja vor der Saison das Kapitänsamt abgegeben, um sich wieder selber auf sich fokussieren zu können, konzentrieren zu können. Jetzt könnte man böse sagen, das hat nicht ganz funktioniert, weil es einfach ja, sie kriegt es fußballerisch gerade nicht auf den Platz. Und wenn man sie anschaut, egal ob im Stadion oder vorm Fernseher, sie verzweifelt auch ein Stück weit. So kommt es mir zumindest vor. Sie hadert sehr mit den Situationen. Sie hat auch, finde ich, Abschlusspech tatsächlich in manchen Sachen, wo noch eine Verteidigerin blockt oder so. Also ihr wäre wirklich ein Tor zu wünschen. Und das ist sicherlich aber auch ein Punkt gewesen. Sie konnte die Lücke, die Pernille Harder dann durch die Verletzung aufgemacht hat, konnte sie nicht füllen. Im Gegenteil, sie wurde ja teilweise dann, war es trotzdem nur die zweite oder dritte Einwechseloption, kam dann trotzdem teilweise nur von der Bank und die Statistik spricht da auch Bände, wie ich finde, keine Torbeteiligung, keine Vorlage, kein selbst erzieltes Tor. Da erhoffe ich mir aber auf der anderen Seite auch in der Rückrunde wieder was, weil ich glaube, Lina Magul wird nicht nochmal so eine Rückrunde spielen, wenn sie den Kopf frei bekommt und wenn das erste Erfolgserlebnis da ist, wird sie ein wichtiger Faktor sein für die Bayern.
Das kann absolut sein. Und wenn wir dann auch auf die anderen Spielerinnen gucken, die diese Lücke hätten füllen können, auch Linda Dahlmann, finde ich, wenn auch auf einem anderen Niveau, hat nicht diese Leistung gezeigt, die sie beispielsweise in der vergangenen Saison über weite Strecken zeigen konnte, bis sie sich dann leider verletzt hat, wo sie ja wirklich bockstark auch war unter Alex Strauß damals. Sydney Lohmann, die immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen hat, das sind ja so diese natürlichen Spielerinnen, die man auf dieser Position hinter Schüller sieht. Und da ist es fast schon zwangsläufig so, dass Strauß dann sagt, okay, dann probiere ich es eben mit Damjanovic und Schüller. Aber so richtig geklappt hat das aus meiner Sicht nicht. Auch deshalb, weil beide sich ein Stück weit vielleicht zu ähnlich sind, was die Spielweise angeht, sich ein bisschen zu sehr auch gegenseitig die Räume nehmen, beide zu sehr klassische Stürmerinnen sind und weniger die Spielmacherinnen. Und gerade bei Strauß eben, der sehr viel Wert darauf legt, durch die Mitte zu kombinieren, durchs Zentrum zu kommen, die Halbspuren vor allem auch zu besetzen, da hat mir so ein bisschen die Qualität eben zwischen den Linien auch gefehlt, um Angriffssituationen zu Ende zu spielen. Und ich glaube, wenn wir darüber sprechen, Angriffssituationen zu Ende zu spielen, dann war das eines der großen Probleme, das die Bayern in dieser Hinrunde hatten.
Da möchte ich dir teilweise widersprechen. Ich finde, Linda Dahlmann hat das dafür, dass sie eine relativ schwere Verletzung hatte, relativ gut gemacht. Also wäre für mich sogar eine zu der Rubrik kommen wir, glaube ich, nachher noch, eine Überraschung der Hinrunde, weil sie tatsächlich relativ Syndesmosebandverletzung hatte, sie ist relativ schnell zurückgekommen. Und die Scorer, finde ich, sind auch gut dafür, für die Schwere der Verletzung, die sie hatte. Also da würde ich ein bisschen widersprechen, ich gebe dir recht, in der Hinsicht, dass Damjanovic eigentlich für mich auch keine hängende Spitze ist. Und wenn man so die letzten Spiele anschaut, weicht sie auch immer mal wieder auf den Flügel aus, weil sie einfach aus meiner Sicht so ein bisschen Platz braucht, damit sie ins Laufen kommt. Sie bringt einen Faktor mit rein, den jetzt eine Lea Schüller aus meiner Sicht nicht hat. Das ist einfach dieses, ich vergleiche so ein bisschen mit Mario Mandzukic. Das ist so eine Spielerin, die würde ich nicht gerne als Gegenspielerin haben. Aber man ist froh, wenn man sie als Spielerin in eigenen Reihen hat. Also sie geht auch mal mit einem Ellbogen hin, ohne sie reizt so ein bisschen die Grenzen aus, würde ich sagen. Und das ist sowas, diese gewisse Körperlichkeit auch im Angriffspressing oder auch bei hohen Bällen, das geht zu den anderen Spielerinnen ein bisschen ab aus meiner Sicht. Und insofern finde ich Damjanovic schon ein wichtiges Puzzleteil. Ich gebe dir aber recht, vielleicht nicht in der Kombination mit Schüller immer optimal eingesetzt.
Ja, also bei Dahlmann, klar, fair enough, wenn sie aus einer Verletzung kommt, dann ist es schwer auch, da wieder dieses Niveau zu erreichen, was sie schon mal hatte, gerade auch was eben diese Scorer-Punkte angeht, wo sie eben schon mal war vom Niveau her. Glaub, die bessere Formulierung ist, dass man ihr da vielleicht keinen Vorwurf machen kann, aber dass sie eben noch nicht auf dem Niveau ist, wo sie vielleicht schon mal war. Vielleicht können wir uns darauf einigen.
Bin ich fein damit, ja.
Lass mich trotzdem noch mal kurz eine Statistik nennen, die so ein bisschen auch erklärt oder aufzeigt, dass die Bayern in der Offensive durchaus ein Problem hatten. Also wenn wir auf die Bundesliga schauen und uns die Expected Goals anschauen, die aus dem Spiel heraus kreiert wurden, dann sind die Bayern eigentlich ziemlich gut dabei. Also bei den erwarteten Toren aus dem Spiel heraus, laut Opta-Daten, ist Frankfurt tatsächlich Spitze mit 15,35. Dann kommen die Bayern schon mit 15,01, Hoffenheim mit 14,36 und Wolfsburg hat in Anführungsstrichen nur 12,75. Wenn wir jetzt aber auf die Tore aus dem Spiel schauen, dann sind die Bayern mit Abstand hinter diesen drei Teams, den drei restlichen Teams, die ich gerade genannt habe. Nämlich die Bayern haben aus dem Spiel heraus nur 12 Tore erzielt, Frankfurt 17, Hoffenheim 19 und Wolfsburg auch 17. Also da ist eine Diskrepanz, wie gesagt, aus dem Spiel heraus. Ich glaube, wenn wir dann auf die Standardsituation schauen, dann war das eine ganz große Stärke der Bayern. Aber aus dem Spiel heraus ist es ihnen eben nicht gelungen, aus den Chancen, die sie herausgespielt haben, viele Tore zu erzielen. Und da kann man dann auch noch hinzufügen, dass Damjanovic mit 4 Toren in der Bundesliga aktuell die beste Torschützin ist. Ja. Und Lea Schüller aktuell so ein bisschen hinterherhinkt. Klar, sie hat auch 3 Tore und 3 Assists. Das ist jetzt weit von schlecht entfernt, aber so richtig angebunden wirkt sie dann eben nicht.
Was ich halt bei Lea Schüller, also was mir da eher in der Retrospektive aufgefallen ist, als ich mir die Spiele nochmal angeschaut habe, dass sie teilweise wirklich Großchancen sehr leichtfertig vergeben hat. Also da fehlt mir so ein bisschen der Biss, den Deckel drauf zu machen. Auch wenn es 3-0, 4-0 steht, dass man einfach den Gegner Torverhältnis, das kann auch ein wichtiger Faktor sein im Punkt um die Meisterschaft, im Kampf um die Meisterschaft, dass man da einfach den Gegner wirklich auch nicht mehr zurückkommen lässt. Und das hatte ich so auch das Gefühl, dass das den Bayern nicht wirklich gelungen ist. Also ein Beispiel dafür ist sicherlich auch das Spiel gegen Wolfsburg. Da hatten sie die Wölfinnen eigentlich total beherrscht, führen 2-0 und verschießen dann den Handelfmeter durch Damjanovic. Und dann aus dem Nichts kommt das 2-1 durch Oberdorf. Und dann kommt so eine gewisse Unsicherheit in das ganze Spiel hinein. Und das ist einfach so ein Thema, was ich der Meinung bin, das müssen die Bayern noch lernen, dass sie in der Bundesliga dann öfters den Sack zumachen, damit sie da nicht in diese Problematik reinkommen.
Absolut, sehr, sehr guter Punkt, finde ich, weil das ist was man auch in der vergangenen Saison schon gesehen hat. Klar, sie sind Meister geworden, sie haben eine sehr erfolgreiche Saison gespielt und unterm Strich kann man damit nur zufrieden sein, was sie dort in der ersten Saison unter Alexander Strauß geliefert haben, aber auch da gab es viele Spiele, wo sie relativ knapp gewonnen haben oder den Sack einfach nicht zugemacht haben und ich glaube, das ist auch der Riesenunterschied zum VfL Wolfsburg. Also klar, wenn ich jetzt die Spielanlagen anschaue, finde ich, dass die Bayern strukturierter spielen, dass sie mehr Spielsystem auch erkennen lassen, dass sie fußballerisch für mich das bessere Team sind im Vergleich zu Wolfsburg. Aber dann schaue ich eben mir Wolfsburg an und sehe, dass die 17 Tore aus 12,75 Expected Goals machen aus dem Spiel heraus und 5 Tore aus Standardsituationen und 3,76 Expected Goals, dass sie da also komplett drüber gehen und quasi auch aus Halbchancen viele Tore machen. Und das ist dieser Killerinstinkt, glaube ich. Da bin ich vollkommen bei dir, den die Bayern sich aneignen müssen und wo sie einfach lernen müssen, diese Chancen dann auch zu nutzen. Beziehungsweise, das ist dann die nächste Frage, kann man das lernen oder braucht man dafür dann eine Umstrukturierung auch im Kader? Braucht man dafür Spielerinnen, die dieses Killerinstinkt-Gehen sozusagen mitbringen?
Ich glaube, der Alexander Popp wird jetzt nicht nach München wechseln, aber das wäre natürlich sicherlich so eine Person, die zur Not, keine Ahnung, mit dem Knie einen Ball ins Tor macht. Damjanovic ist vielleicht auch so der Typus. Das ist auch so ein bisschen wieder die Komponente, wo ich sagte, erinnert mich an Mandzukic bei den Herren. Das fehlt mir teilweise so ein bisschen bei Lea Schüller, weil dann immer auch mal versucht wird, ich glaube, es gab 2 Spiele, an die ich mich erinnere, wo sie alleine auf die Torhüterin zuläuft und dann mit einem Lupfer versucht, den Treffer zu markieren, anstatt den platzierten Schuss ins Eck. Im Nachhinein ist man immer schlauer, ne? Wenn er reingeht, sagt man, hat sie toll gemacht. Aber wenn er halt dann nicht reingeht, dann denkt man sich, ja, schwierig. Ich glaube, das ist nichts, was man trainieren kann. Also man kann es natürlich trainieren über Torschuss, aber das liegt in den Spielerinnen mit drin. Die Spieler sollen ja auch Entscheidungen treffen, die sollen ja auch mutige Entscheidungen treffen, die sollen ja auch mal was Verrücktes machen, dafür gehen wir auch alle ins Stadion. Ich glaube, das muss halt einfach eingeimpft werden, den Spielerinnen, dass es umso wichtiger ist, die Spiele frühzeitig zu entscheiden, weil man dann auch noch mehr rotieren kann, weil man dann auch Spielerinnen Pausen geben kann. Sodass man eben nicht immer bei jedem Bundesligaspiel volle Kabelle gehen muss. Ja. Liegt aber vielleicht auch so ein bisschen daran, wenn ich jetzt da nochmal was zu sagen darf, die Bundesliga ist halt in der Hinsicht vielleicht auch einfach, wenn man jetzt nicht gegen Frankfurt, Hoffenheim oder Wolfsburg spielt, zu schlecht. Also vielleicht hast du auch mittlerweile einfach das Gefühl als Bayern-Spielerin, mir passiert da schon nichts. Also jetzt führe ich halt 1-0 oder ich führe 2-0, was soll mir denn passieren, wenn ich gegen Leipzig spiele? Also bei allem Respekt.
Wahre Geschichten. Echte Liebe. Darum geht es im neuen Podcast True Love der beiden Journalistinnen Lynn und Leo. Die beiden kennt ihr vielleicht schon aus dem erfolgreichen True Crime Podcast Mord auf Ex. Und jetzt erfinden sie ein neues Genre, True Love. Es geht um wahre Geschichten über Freundschaft, Familie und die ganz große Liebe. Unter anderem geht es um Bonnie und Clyde, Kaiserin Sissi und Prinzessin Diana, aber auch um einen Jungen, der seine Mutter am anderen Ende der Welt sucht. All diese Geschichten haben genauso viel Spannung und Emotionen wie jeder True-Crime-Fall. Aber hier gibt es dazu noch ganz viele warme Gefühle. Ab jetzt gibt es jeden zweiten Freitag eine neue Folge True Love, überall, wo es Podcasts gibt.
Ja, klar, das stimmt auch. Und wenn wir dann auch nochmal auf die Kluft schauen zwischen erster und zweiter Bundesliga, ist das auch nochmal ein Thema für sich. Also die Schere ist dann natürlich enorm. Aber nochmal zurück zum Kader der Bayern und vielleicht auch konkret zu Lea Schüller, die jetzt 3 Tore in dieser Bisher bisher gemacht hat aus ihren 9 Einsätzen, 8 Startelf-Einsätze darunter, 5,6 Expected Goals, also quasi nur die Hälfte der Tore in etwa erzielt, ein bisschen mehr als die Hälfte, als das, was erwartbar gewesen wäre aus ihren Chancen. Ist das nur dieser Killerinstinkt? Ich meine, wir sprechen bei Lea Schüller seit Jahren eigentlich davon, dass sie eine der besten Stürmerinnen der Welt ist. Ich meine, ihr Kopfballspiel ist klasse, keine Frage. Auch ihre Art und Weise, wie sie die richtigen Räume findet und sich immer wieder dort auch in die Tiefe begibt und so Gefahr stiftet, ist natürlich herausragend. Aber beim Abschluss scheint es ja doch auch schon etwas länger zu hapern. Und irgendwie fehlt da so dieser letzte Schritt nach ganz oben.
Wir haben eingangs über Franz Beckenbauer gesprochen und der hat doch meistens gesagt, entscheidend ist auf dem Platz. Und ich glaube, wenn Damjanovic weiterhin so performt, wie sie es tut vor einem Tor und rackert, könnte es über kurz oder lang dazu führen, dass Lea Schüller mehr Spiele von der Bank beginnen wird. Ich glaube, schlussendlich, wenn Harder wieder fit ist oder wenn Magul in Form ist, wird nur eine vorne spielen. Und dann wird es wahrscheinlich die sein, die vor dem Tor vielleicht die eiskaltere ist. Und ich habe jetzt die Daten nicht im Kopf, aber ich könnte mir vorstellen, dass der Wert von Damjanovic besser ist als der von Schiller, wenn du gerade genannt hast.
Ja, Damjanovic ist bei 4 Toren aus 3,1 Expected Goals. Also so wie es für eine Top-Stürmerin sich gehört, sage ich mal, überperformt sie ihren Wert ein kleines wenig. Ja, aber das ist, finde ich, auch immer ein guter Indikator, wenn man sieht, wer die meisten Expected Goals im Kader hat und wie die Tore dann eben darauf hin auch aussehen. Dann sieht man einfach, dass Schüller einen sehr, sehr großen Anteil der Chancen der Bayern hat und dementsprechend bei nur 3 Toren auch einen großen Teil dieser Chancen versiebt hat. Und das führt dann zu dem eben beschriebenen Problem, dass man die Spiele nicht zubekommt und immer auch Gefahr läuft, die Spiele dann eben nicht zu gewinnen.
Genau, man muss aber fairerweise schon noch, also was du gerade angesprochen hast, das ist ja auch eine Qualität, die Chancen zu erspielen, Chancen zu erarbeiten. Natürlich werden Stürmerinnen immer an Toren gemessen und an Vorlagen, aber wie du es auch sagst, jede Statistik kann so oder so interpretiert werden. Ich finde es schon auch wichtig, deswegen ist es gut, dass du es gesagt hast, wie viele Chancen sich eigentlich eine Spielerin auch erarbeitet. Und das ist natürlich auch ein wichtiger Wert. Auch hier gilt es abzuwarten. Platz der Knoten, wird sie treffsicherer vom Tor, dann hat sie natürlich sicherlich das Potenzial, zu den besten Stürmerinnen der Welt aufzusteigen.
Ja, jetzt wurden im Sommer ja auch einige Spielerinnen dazugeholt. Du hast gesagt, Katharina Naschenweng, unter anderem Magdalena Eriksson, ne Jill Byings, Samantha Kerr und so weiter. Wie haben dir die Neuzugänge bisher gefallen? Wo sagst du, das hat sich richtig gelohnt? Wo sagst du, ausbaufähig?
Dazu muss man ja sagen, dass auch nicht jede jetzt wahnsinnig oft eingesetzt wurde bisher. Also Samantha Kerr hat ja vielleicht 200 Minuten gespielt. Auch Jill Byings wurde sehr oft eingewechselt. Da kann man jetzt noch nicht, finde ich, da wäre eine Bewertung auch unfair. Ja. Belumo ähnlich. Die habe ich gegen Leverkusen live im Stadion gesehen. Da fand ich sie defensiv okay nach vorne, im Spiel nach vorne fand ich sie sehr fehlerbehaftet, aber erster Startelf-Einsatz. Also überrascht war ich von der Performance von Katharina Naschenweng. Ich finde, es ist immer eine Herausforderung, wenn man jetzt von einem Verein wie Hoffenheim zu Bayern wechselt, also den nächsten Schritt macht. Ich hätte jetzt nicht erwartet, dass sie gleich so ein Aktivpunkt ist im Spiel. Mit eigenen Toren, mit Vorlagen, also da ist er wirklich gesetzt auf der linken Außenbahn. Insofern, das war sicherlich ein Top-Transfer, stand jetzt. Penel Harder, haben wir am Anfang schon gesagt, zu Beginn der Saison gleich als Fixpunkt gesetzt, dann verletzt. Da muss man natürlich jetzt auch schauen, wie wird die Rückrunde ablaufen. Magdalena Eriksson, klarer Fixpunkt zusammen mit Vigas Tatir hinten in der Innenverteidigung. Also das waren sicherlich die Top-Transfers. Dann hat man zwei Teuterinnen geholt für die Bank, mehr oder weniger, mit Anna Wellmann und mit Erin Neiler, noch ohne Einsatz. Alara Seehitler hat einen Einsatz gehabt, glaube ich nur 8 Minuten in der Bundesliga. Also das ist die eingesetzt wurden, die haben es bis dato eigentlich dafür relativ gut gemacht. Und mit Katharina Naschenweng sicherlich auch überraschend gut.
Ja, würde sagen, Magda Eriksson, Naschenweng, natürlich auch Hauptfaktor dafür, dass die Defensive so extrem stabil war. Die Rückkehr von Gwin war natürlich auch extrem wichtig für die Bayern. Also ich glaube, wenn man da was herausheben will, dann ist es absolut die Defensivarbeit. Die Bayern hat schon in der vergangenen Saison eine relativ stabile Defensive. Ich finde, dass es in dieser Saison auch der Fall ist. Also klar, du hast jetzt einerseits die schwache Bundesliga in Anführungsstrichen angesprochen und dass man dann eben gegen RB Leipzig eher nicht so ein Spiel verliert. Auf der anderen Seite habe ich bei Wolfsburg schon Spiele gesehen, wo es gedroht hat, sage ich mal, dass sie diese Partie noch herschenken.
Ja.
Und wo sie deutlich mehr geschwommen sind als die Bayern in vielen Spielen. Also was die Bayern wirklich, wirklich herausragend machen, finde ich, in den allermeisten Spielen ist, dass sie selbst in den Spielen, wo sie nicht so richtig auf dem Platz sind, trotzdem eine stabile Defensivleistung auf den Platz bringen. Und sie machen dann vorne eben zu wenig Tore oft, aber ich glaube, dass es an der Defensive am allerwenigsten liegt. 4 Gegentore haben sie bisher bekommen. Ist natürlich ein Top-Wert, dann auch 4,4 Expected Goals Against, ist klar der beste Wert in der Bundesliga. Also als nächstes kommt dann tatsächlich die SGS Essen mit 7,6 und dann Wolfsburg 8,4 und Frankfurt 8,6. Also man ist da ungefähr die Hälfte besser als die Konkurrentinnen. Das ist schon sehr beeindruckend, wie sie da defensiv sowohl in tiefen Verteidigungsphasen, wie ich finde, also ohne Ball das Verteidigen, aber wie sie es auch mit Ball schon verteidigen, also wie sie in der Lage sind, dann ein Spiel auch selbst an schlechteren Tagen, sage ich mal, halbwegs zu kontrollieren, sodass hinten wenig anbrennt.
Ja, gebe ich dir recht, wobei du wahrscheinlich auch keine bessere defensive Zentrale mit Eriksson, Wigerstadt hier, Sadrasil und Stanway vorne dran finden wirst in der Bundesliga.
Absolut.
Also auch nicht in Wolfsburg.
Vielleicht sogar in Europa. Also das ist ja physisch ist das schon herausragend. Zweikampfverhalten, Stanway, Sadrazil, eh klar. Also die beiden sind ja absolute Monster im Mittelfeld, was die Laufarbeit angeht, was aber auch das Zweikampfverhalten angeht. Ja, und dann eben dieses skandinavische Duo da hinten. Schon sehr, sehr physisch alles und sehr zweikampfstark. Also da gibt es in Europa wahrscheinlich wenig.
Insofern ist das tatsächlich für mich so ein bisschen erwartbar gewesen. Hört sich vielleicht ein bisschen arrogant an, aber jetzt vielleicht nicht in der Ausprägung mit nur 4 Gegentoren, aber dass die Defensive stabil steht, wenn du solche Leute hast, also das wäre ja schlimm, wenn nicht.
Gut, aber es gibt immer wieder auch Beispiele in der Geschichte des Fußballs, wo du absolute Hünen oder Hühnerinnen in Abwehr hast und dann trotzdem viele Gegentore kassierst. Also das aufeinander abzustimmen, ist ja, vielleicht natürlich. Dann auch nicht immer so einfach. Aber klar, du hast recht. Also mit der individuellen Klasse gibt es auch einen gewissen Anspruch bei den Bayern. Und ich finde es auch gut, dass du das so ansprichst, weil ich glaube, das muss auch der Anspruch der Bayern sein, dass sie da überall top sind in der Liga. Aktuell sind sie es in der Tabelle nicht. Hab jetzt in den letzten Wochen auch, wo ich das Gefühl hatte, den Bayern ging so ein bisschen der Saft aus. Also es war so ein bisschen viele Verletzungen, WM im Sommer etc., so ein bisschen Müdigkeit auch bei einigen Spielerinnen. Wir haben über Formschwäche von Stammspielerinnen gesprochen oder von ehemaligen Stammspielerinnen. Da ging so ein bisschen der Saft aus und es gab auch viel Kritik an Alexander Strauß, zumindest in den sozialen Netzwerken, wenn man in den Kommentaren dann gelesen hat, so nach dem Motto, ja, wann redet man denn mal über den Trainer etc.? Wie bewertest du seine Rolle in dieser doch sehr wechselhaften Hinrunde?
Ich würde da auch wieder sagen, dass wir da differenzieren müssen zwischen der Bundesliga und der Champions League. Ich finde, wie gesagt, in der Bundesliga, das ist okay. Ich bin auch der Meinung, sie werden den Meistertitel noch holen, weil ich da Wolfsburg einfach nicht, also momentan nicht sehr stabil erachte. Gebe ich dir auch recht, da sind einige Spiele schon noch eher auf Messerschneide gewesen, als es bei der Münchnerin der Fall war. Insofern gehe ich davon aus, dass die Bayern sich den Meistertitel holen werden. Auch, weil sie zuletzt in den direkten Duellen mit Wolfsburg einfach immer das bessere Ende für sich hatten. In der Champions League finde ich es ein bisschen anders. Wir haben vorher darüber gesprochen, dass es eine schwierige Gruppe ist und da bin ich nicht immer mit der Taktik einverstanden, wenn ich ganz ehrlich bin. Sinnbildlich dafür ist das 2:0, die 2:0-Führung, die du gegen AS Rom hast. Da kriegst du beim Stand von 2:0 ein Gegentor, was dir so in dem Niveau einfach nicht passieren darf. Und das ist meiner Meinung nach entweder ein individualtaktisches Fehlverhalten oder das ist so gewollt. Ich habe mir die Szene ein paar Mal angeschaut, weil ich es nicht glauben wollte. Als der Ballverlust im Zentrum passiert, steht Gwin als Rechtsverteidigerin höher als Linda Dahlmann. Die linke Seite ist komplett blank und da wird der Ball reingespielt und du kriegst so das 2:1. Und ich bin der Meinung, wenn du in der Gruppenphase, wenn du eine schwierige Gruppe hast mit solchen Gegnerinnen, musst du bei 2:0 nicht bei jedem Angriff auch noch volle Kapelle nach vorne rennen. Das ist ein Thema, was ich dann auch gegen Ajax beobachtet habe, wo schon im Rückspiel ganz früh Vigastotti ins 1-gegen-1 gehen muss, weil die offensiven Außen zu hoch stehen. Und das ist ein Punkt, den ich schon Strauß ankreide, der das sehen muss oder der das korrigieren muss, weil aus meiner Sicht die Bayern in der Champions League zu offensiv spielen. Da würde ich mir wirklich wünschen, blöd gesagt, du führst 2:0 gegen Rom, du hast das Spiel eigentlich in der Hand, dass du da die Murmel laufen lässt und den Gegner und nicht blind, das hört sich jetzt ein bisschen blöd an, aber in dieser Situation sah es so aus, blind nach vorne rennst und dich dann so auskontern lässt, dass du deiner 90. noch das 2:2 kriegst, das kann dir passieren, der war ja auch gefühlt zweimal abgefälscht dabei. Ja. Aber so eine Situation, finde ich, das darf nicht passieren. Und das ist in Amsterdam wieder passiert. Und das bringt dich in schwierige Situationen und kostet dir am Ende dann wichtige Punkte.
Ja, vielleicht hat man sich da so ein bisschen zu sehr auf das, was wir gerade beschrieben haben, diesen kompakten Block im Zentrum verlassen, also diese Zweikampfstärke, die vom Mittelfeld, aber eben auch von der Innenverteidigung ausgeht. Und ich kann es irgendwo auch nachvollziehen, dass man dann die Offensivstärke von der Naschenweng, die du zu Recht vorhin so herausgehoben hast, die offensiv brutal stark war, sehr starke Flanken auch geschlagen hat, gut im Kombinationsspiel war, immer wieder gut auch die tiefen Räume belaufen hat. Und auf der anderen Seite Julia Gwin, von der wir ja alle wissen, wie gut sie in der Offensive ist, wo sie ja auch herkommt. Auch da natürlich nachvollziehbar, dass sie dann relativ hoch steht. Wenn du dann so eine Absicherung hast, die Frage ist natürlich, wie sicherst du ab und sicherst du nur das Zentrum ab oder schaffst du es dann eben auch, die Flügel mit diesen 3-4 Spielerinnen abzudecken? Und das ist den Bayern dort nicht gelungen, weil sie strukturell nicht gut gestanden haben, weil sie immer wieder diese von dir benannten Räume auch offen gelassen haben. Und klar, das ist ein Problem, da stimme ich dir vollkommen zu. Wie man es letztendlich löst, ist ja relativ egal. Also du kannst natürlich beide Außenverteidigerinnen hochschieben, dann musst du aber 3-4 Spielerinnen hinten haben, die trotzdem absichern und die in der Lage sind, dann diese möglichen Kontersituationen auch zu verteidigen. Ist ein legitimes Mittel, wenn du 2 so begabte Außenverteidigerinnen hast. Du kannst auch sagen, okay, Gwin schiebt jetzt richtig hoch, aber dann muss Naschenweng hinten absichern und links tief stehen. Das machen ja auch viele Trainer, dass sie da dann mit einer asymmetrischen Kette spielen. Ja, und du kannst natürlich auch sagen, du spielst generell zurückhaltend. Du führst 1-0, 2-0, dann ist es nicht mehr nötig, so weit nach vorne zu schieben. Auch das ist sicherlich ein Ansatz. Da muss man mehr auf Ballkontrolle gehen, mehr auf Geduld, weniger auf, ich spiele mir jetzt noch eine Chance raus. Dann muss man sich aber wiederum auch, nicht wundern, wenn man den Sack vorne nicht zubekommt. Also alles ist irgendwo so ein bisschen auch eine Balancefrage. Aber grundsätzlich ist die Analyse, dass du in solche Konter nicht laufen darfst, natürlich vollkommen richtig.
Ja, es ist auch die Frage, die man sich stellen muss, ist Julia Gwin eine Rechtsverteidigerin oder sollte man sie vielleicht wirklich weiter vorne einsetzen?
Wer wäre die Alternative?
Dann spielst du mit Dreierkette hinten. Tainara noch mit rein?
Ja, hat er ja schon mal gemacht tatsächlich. Also Strauß ist ja auch jemand, der in Norwegen ständig auf Dreierkette gesetzt hat und eben bei den Bayern auch damit angefangen hat. Wäre eine Möglichkeit. Auf der anderen Seite ist dann wieder die Frage, ist die Innenverteidigung nicht vielleicht die einzige Position, die immer noch unterbesetzt ist?
Wenn du mit einer Dreierkette spielst, brauchst du noch jemanden. Ja, er hat ja letztes Jahr Hansen auch da mal in die Innenverteidigung reingestellt. Finde ich allein von der Körpergröße her nicht ideal. Tainara, finde ich, macht es wirklich gut. Ich mag das, wie sie spielt. Hat natürlich jetzt gegen Eriksson und Wiegastad ja das Nachsehen, wobei Eriksson jetzt mit dem Fußbruch ja auch eine Zeit lang ausfällt. Ja. Da ist dann sowieso auch die Frage, wer wäre denn dann da der Backup für Tainara oder Wiegastad, wenn da was passiert? Das ist vielleicht auch eine Position, je nach Grad der Verletzung oder wie lange Eriksson ausfallen sollte, wo man vielleicht nochmal überlegen sollte oder müsste, kann man da nochmal nachjustieren.
Ja, lass uns mal gleich sprechen über die Wintertransfers. Ist ja jetzt auch bei den Frauen eine interessante Geschichte mit der Verletzung von Wiegastad, mit den Problemen, die man vielleicht auch bei der Formschwäche einzelner Spielerinnen erkannt hat. Hast du da konkrete Ideen für den FC Bayern, was jetzt im Winter gemacht werden muss?
Also wenn man sich den Kader so ein bisschen anschaut und welche Spielerinnen im Sommer gegangen sind und welche Spieler im Sommer gekommen sind, dann hat man eigentlich für jede Position zumindest numerisch einen Ausgleich gefunden. Was jetzt aber natürlich hinzukam, waren die Verletzungen. Und ich finde, im Sturm fehlt eine Alternative, gerade wenn Damjanovic und Schüller beide spielen, weil Zawistowska ja auch verletzt ist. Die wird wahrscheinlich die Saison nicht mehr zum Einsatz kommen. Die hat ja so ein bisschen den Kaderplatz von Ivana Rudelic eingenommen. Die hat jetzt natürlich auch nicht viel gespielt, aber das war doch noch eine Spielerin, der man mal Minuten geben konnte, die der im Zentrum auch gespielt hat. Und diese Option fällt flach. Das wäre vielleicht noch eine Option, wenn man mit beiden spielt, Damjanovic und Schüller, dass man da im Sturm vielleicht noch eine Spielerin dazu verpflichten könnte, sollte. Ist immer auch die Frage, wer setzt sich dann hinter den beiden auf die Bank? Und ist natürlich auch in Abhängigkeit von dem, was wir vorher besprochen haben. Was wird aus einer Pendelhader? Wird sie so fit, dass sie wieder der Fixpunkt ist, wovon ich ausgehe? Was wird mit Lina Magul? Wie kommt sie in die Rückrunde hinein? Eventuell spielt dann Strauß gar nicht mit den beiden Erstgenannten und vorne im Sturm. Dann hat sich die Situation erledigt. In der Innenverteidigung Magdalena Eriksson mit dem Fußbruch. Es sollte nicht allzu lange dauern. Kann man sicherlich mit Tainara und mit Vigas Tatir überbrücken. Hat dann zur Not, jetzt sind wir wieder bei dem Thema Bundesliga, da reicht's. Dann auch noch eine Tuva Hansen, die man ins Zentrum reinstellen kann. Also ich glaube tatsächlich, dass im Winter keine Spielerin verfügbar wäre, die jetzt in den Kader passt und auch finanzierbar ist.
Ja, das ist immer das Problem, ne? Also das sieht man ja nicht nur bei den Frauen, sondern auch bei den Männern immer wieder. Wenn du dann im Wintertransfer Baustellen beheben willst, dann ist das relativ kompliziert, weil die Preise natürlich hochgetrieben werden von den Clubs, die verkaufen. Andererseits gibt es auch wenig Clubs, die überhaupt verkaufen, weil sie natürlich ihre eigenen Baustellen haben und gegebenenfalls nicht auf Spielerinnen mit einer gewissen Qualität auch verzichten können und wollen. Und dann ist die Problematik aus Sicht des FC Bayern und Clubs auf ähnlichem Niveau nochmal eine ganz andere, weil du eine gewisse Grundqualität einfach voraussetzt bei Neuzugängen. Insofern schon eine andere Situation als bei den Männern, weil ich finde, man hat im Sommer auf dem Transfermarkt einen guten Job gemacht und die Baustellen auch erkannt und versucht zu schließen. Aber dass sich jetzt eben Eriksson so schwer verletzt, ist natürlich auch ein Stück weit Pech. Trotzdem bleibe ich dabei, wenn man im Sommer vielleicht noch eine Verteidigerin dazugeholt hätte, eine Innenverteidigerin, dann wäre es vielleicht auch aufgrund dessen, dass man eben weiß, dass Alex Strauß ja durchaus immer noch auch diese Dreierkette irgendwo im Hinterkopf trägt, wäre es durchaus eine Möglichkeit gewesen, auch da nochmal zu verstärken.
In deinem Rückblick könnte man jetzt sagen, dass die Laien von München nach Leverkusen bei den Herren und wie bei den Frauen nicht gerade glücklich sind.
Ja, stimmt.
Wenn man sieht, wie da eine Emily Braxtad und eine Carolina Lea Wilmestad hier aufspielen, das ist schon schade. Also gerade die beiden könnte man jetzt sicherlich im Kader auch gebrauchen, wobei sich dann auch die Frage stellt, würde eine Braxtad zu Einsätzen kommen? Genau. Wie es in Leverkusen gerade tut.
Ja, absolut. Also Williams-Sortier, da bleibe ich dabei. Habe ich das mal im Podcast gesagt, finde, das ist eine richtige Alex-Strauß-Spielerin, weil die überragend in diesen Zwischenräumen ist und in den Halbräumen und da sich richtig gut bewegt. Glaube, dass die perspektivisch zum FC Bayern zurückkommen wird. Und wenn Alex Strauß dann noch da ist, wovon ich Stand jetzt zumindest mal ausgehe, geht ja auch immer relativ schnell im Fußball, dann glaube ich, dass das eine richtige Strauß-Spielerin sein kann. Braxtad, ja, glaubt, da war es auf jeden Fall die richtige Entscheidung, sie zu verleihen. Ich hatte zumindest bei den Bayern immer das Gefühl, dass da noch mindestens ein, vielleicht sogar zwei Schritte fehlen. Auch wenn sie dann mal Kurzeinsätze hatte oder mal ran durfte, dann hat das doch immer noch relativ weit weggewirkt. Insofern gut für sie, dass sie in Leverkusen jetzt diesen Schritt machen kann. Ich glaube, es wäre klug gewesen, da einfach auch nochmal einen konkreten Ersatz zu verpflichten. Sei es eine junge Spielerin, die talentiert ist, oder eine erfahrene, die bereit ist, sich dann eben hinter den anderen Spielerinnen auf die Bank zu setzen und auf die Einsätze auch zu warten.
Ja, und ich finde, Wilmestad ist eine ganz spannende Personalie, wenn man auch sich mal anschaut, was vielleicht im Sommer passiert. Lina Magul und Sne Lohmann haben beide die Verträge noch nicht verlängert. Zumindest weiß ich nichts davon. Die Verträge laufen aus. Wilmestad ist eine Spielerin, die auf deren Position spielt. Das bleibt spannend.
Ja, absolut. Sonst würde ich sagen, ist man eigentlich kadermäßig ganz gut aufgestellt für die Rückrunde. Also am Kader sollte es zumindest eigentlich nicht liegen, oder?
Nee, also so wie man eingekauft hat, muss der Anspruch sein, mindestens einen Titel zu holen. Was ich auch glaube, was sie schaffen werden. In der Champions League wird es jetzt wirklich schwierig. Man muss ja beide Spiele eigentlich schon fast gewinnen, weil man nur auf dem dritten Platz steht, also bei der ausstehenden Gruppenspiele. Das ist sicherlich noch ein Brett, was man zu bohren hat, aber ich bin generell ein positiv denkender Mensch und ich vertraue auf eine starke Lina Magul in der Rückrunde und ich vertraue auf eine gesunde Pernille Harder und insofern mache ich mir da jetzt erstmal keine Sorgen, aber der Januar wird's weisen mit dem Spiel erst im Pokal gegen Offenbach, dann die beiden Spiele in der Champions League, alles binnen 10 Tagen, da könnten schon 2 Titel weg sein.
Ja. Also Offenbach, AS Roma auswärts, Hoffenheim zu Hause, Paris Saint-Germain, dann das Gruppenfinale daheim am 30. Januar. Also schon dann wird man sehen, wie es denn so steht um die Bayern. Vor allem in der Champions League hat man dann Gewissheit. Ich bin schon zuversichtlich, weil ich glaube, dass die Pause den Bayern auch gut tun wird. Und ja, wir haben jetzt viele Dinge natürlich auch kritisiert, aber es gab eben auch sehr, sehr viele Dinge, die sehr gut waren. Wir haben die defensive Stabilität angesprochen. Ich glaube, wenn wir über die grundsätzliche Spielanlage sprechen, dann ist da auch vieles sehr, sehr gut. Ich habe es vorhin gesagt, ein sehr strukturierter Fußball, ein sehr systematischer Fußball. Es ist immer zu erkennen, was das Team eben will und was es plant. Die Frage ist eben, wie setzt man das dann in letzter Konsequenz auch um? Und ich glaube, diese letzte Konsequenz, dass die gefehlt hat, hat sich vielleicht auch so ein bisschen erklärt aus den Gründen, die du ja eingangs auch genannt hast. Und dadurch, dass letztendlich irgendwo auch der Eindruck entstanden ist, dass die Spielerinnen auf dem Zahnfleisch gegangen sind. Und deshalb ist zumindest meine persönliche Hoffnung auch für dieses Team, dass sie in der Winterpause jetzt genug Luft schnappen, sich gut erholen können und dass sie dann eben auch mit frischen Beinen zeigen können, dass sie eben doch noch eine Stufe besser sind als beispielsweise die AS Roma, die eine sehr gute Saison spielt, die ein tolles Team hat, wo man aber auch im Hinspiel, wo die Bayern nicht ganz auf der Höhe waren, eigentlich schon gesehen hat, dass die Bayern zumindest einen Schritt besser sind als sie. Und das können sie zeigen, das können sie auf den Rasen bringen, das müssen sie jetzt qua Tabelle auf jeden Fall auf den Rasen bringen. Und dann hat man eben dieses Heimspiel gegen Paris Saint-Germain, was sehr interessant wird, glaube ich. Ja, man hat es ja damals schon in der Champions League gesehen, als sie in Allianz Arena gegen Paris gespielt haben. Und auch in dieser Gruppenphase hat man es gesehen, dass das sehr enge Duelle sind. Also in der Champions League würde ich mich tatsächlich nicht aus dem Fenster lehnen und vorhersagen, wie das in dieser Gruppe ausgeht, auch wenn ich optimistisch bin, dass sie den Schritt wieder nach vorne kriegen, was die Leistung angeht.
Okay, Leute, es ist eigentlich ganz einfach. Wer Reality-TV mag, ja, und jetzt tut nicht so, ich weiß, ihr guckt das auch. Also, wer Reality-TV mag, der wird diesen Podcast hier lieben. Denn, Achtung, neuer Podcast von Visavi und Max-Richard Lessmann. Die beiden, die haben ihre Kräfte gebündelt und gemeinsam eine Insel geschaffen, einen sonnigen Safe Space, eine schwimmende Oase, könnte man sagen, für all die Menschen, deren Herzen bei Reality- und Trash-TV-Formaten höher schlagen. Herzlich willkommen bei Radio Island. Das ist der brandneue wöchentliche Podcast, bei dem Lotti und Max ihrer Leidenschaft für Trash-TV frönen. Sie gehen da die legendärsten Momente der Woche durch und auch die ein oder andere alte und neue Trash-Legende wird sicher mal vorbeischauen hier. Also hört ab sofort rein. Jeden Mittwoch gibt es eine neue Folge Radio Island und das, na klar, überall, wo es Podcasts gibt.
Dann lass uns zum Abschluss mal die Hinrunden-Awards, die du vorhin schon angekündigt hast, durchgehen. Nämlich haben wir uns rausgesucht, 5 verschiedene Awards und ich würde mal mit dem Moment der Hinrunde anfangen. Was war da dein besonderer Moment in diesem ersten Halbjahr?
Ich finde, der Moment der Hinrunde war jetzt gar nicht ein Ergebnis oder ein Tor, sondern das war für mich Allianz Arena 19.000 gegen Eintracht Frankfurt. Das Spiel war zwar eigentlich nichts, ich habe es im Fernsehen gesehen, aber ich finde, das ist einfach ein sehr wichtiger Schritt für die Frauenabteilung des FC Bayern. Das ist ein wichtiger Schritt für die Bundesliga und das hat mich richtig gefreut für die Spielerinnen, dass das auch sehr gut angenommen wurde und dass wir da in München eine sehr gute Zuschauerzahl zustande gekommen ist. Also das würde ich so als Moment tatsächlich in der Hinrunde sehen, mit der Hoffnung, dass das noch mehr Highlight-Spiele in der Allianz Arena geben wird und dann mit noch größerer Kulisse.
Mein Moment der Hinrunde war das Tor von Clara Bühl gegen den VfL Wolfsburg zum 2:0, weil ich finde, dass das in der Entstehung, aber auch wie sie es technisch dort gemacht hat und den Ball dort behauptet hat und dann eben auch aufs Tor gebracht hat, das war schon klasse, dass das an sich, aber eben dann auch noch dieses Gefühl, sich zu belohnen für eine richtig tolle erste Halbzeit, wo sie Wolfsburg quasi an die Wand gespielt haben, wo sie klar dominant waren, klar das bessere Team waren und sich dann eben mit diesem 2:0 zu belohnen und dieses Gefühl zu haben, jetzt hat man so einen halben Deckel drauf gemacht. Klar, du hast es vorhin angesprochen, in der zweiten Halbzeit lief es dann doch wieder anders, weil Damjanovic dann eben, beziehungsweise nicht weil Damjanovic den Elfmeter verschießt, aber unter anderem auch, weil da eben der Deckel nicht drauf gemacht wird und Wolfsburg dann nochmal durch dieses Traumtor von Oberdorf zurückkommt. Aber für diesen Moment in der 37. Minute hatte man schon das Gefühl, dass die Bayern ja, mindestens mal eine Schrittlänge besser sind als die Wölfinnen und dass sie das ja auch wirklich stark umgesetzt haben. Dann der Unsung Hero der Hinrunde. Da habe ich mich so ein bisschen schwer getan, weil ich finde, dass die Bayern eine sehr homogene Mannschaft sind. Eine sehr homogene Mannschaft deshalb, weil es da wenig Schlüsselspielerinnen gibt, die so richtig herausragen, wo man sagt, die steht jetzt komplett für sich, sondern da sind viele Achsenspielerinnen drin, die gleich auf einem sehr hohen Niveau performen. Trotzdem würde ich Julia Gwinn nennen wollen, weil ja, sie wird oft genug auch erwähnt, aber trotzdem finde ich, dass andere Spielerinnen, wenn wir über die besten Spielerinnen dieses Kaders sprechen, dann häufig den Vorrang bekommen. Und ich finde, Julia Gwinn hat nach ihrer Verletzung gezeigt, dass sie, ja, auch wenn du sagst, sie gehört vielleicht ein bisschen weiter nach vorne und ich dir da auch zustimme, weil sie offensiv einfach brutal gut ist, aber wie sie das taktisch löst, ihre Rolle, wie sie sich bewegt auf dem Platz, wie sie einfache Pässe auch einfach immer wieder an die Mitspielerinnen bringt, vermeintlich einfache Pässe und immer die gute Entscheidung trifft, das ist schon beeindruckend und deshalb glaube ich, dass sie eine extrem wichtige Spielerin auch für die Bayern ist, die über weite Strecken der vergangenen Monate oder Jahre gefehlt hat und das hat man dem Spiel angemerkt und das merkt man dem Spiel auch jetzt an, dass sie wieder da ist.
Gebe ich dir recht, das ist definitiv beeindruckend, wie sie aus der Verletzung zurückgekommen ist und ich kann mich an die ersten Saisonspiele erinnern, da schreckt man ja immer so ein bisschen dann gleich zusammen, wenn sie dann am Boden liegt.
Ja.
Gab es ja ein, zwei Situationen. Vielleicht hat sie da am Anfang auch tatsächlich ein bisschen viel spielen müssen. Aber ich würde dir recht geben, dass sie natürlich eine sehr, sehr wichtige Spielerin ist. Nichtsdestotrotz würde ich eine andere Wahl treffen.
Gerne.
Und zwar würde ich Jovana Damjanovic nennen, habe es ja vorher schon so ein bisschen angedeutet. Ist für mich eine Spielerin, die auch so ein bisschen unterm Radar läuft, weil man nennt in der Offensive eigentlich andere Spielerinnen, aber die Statistik sagt es zum einen mit den 4 Toren, aber ich finde auch eben die Spielweise, dieses Ellbogen raus, dieses vorne drauf gehen, sich nichts gefallen lassen, auch so in Spielen gegen AS Rom ist sie dann auch mal mit einem Tête-à-Tête dabei, gegen andere Spielerinnen, sowas gefällt mir, weil es da dann auch nochmal, gerade in Spielen, wo es nicht so läuft, vielleicht nochmal der Funke dann auf die Mannschaft überspringen kann. Also das wäre mein Unsung Hero.
Wer ist deine Überraschung der Hinrunde?
Überraschung der Hinrunde finde ich, habe ich vorher auch schon so ein bisschen angeteasert, Katharina Naschenweng, weil es nicht selbstverständlich ist, wie ich finde, wenn du aus Hoffenheim kommst, die natürlich auch ein Top-4-Team sind, dass du dann diese Leistung quasi in höheren Gefilden so wiedergeben kannst und dass du dich so nahtlos in das Team integrierst, hat sicherlich auch davon profitiert, dass sie die Vorbereitung komplett mitmachen konnte. Die Österreicherinnen hatten sich ja nicht für die Weltmeisterschaft qualifiziert. Das war sicherlich ein großer Vorteil für sie und ich finde, sie macht es wirklich sehr gut, ist auch, wie gesagt, im Offensivspiel beteiligt. Manchmal, das hat man auch schon angesprochen, ist das Thema Balance noch so ein bisschen ein Thema, aber das ist ja vielleicht auch vom Trainer gewollt, manchmal vielleicht ein Tick zu offensiv.
Ja, ich will dir da gar nicht widersprechen und hatte sie auch auf dem Zettel. Ich muss sagen, dass ich mich schwer getan habe mit anderen Spielerinnen. Ich hätte vielleicht noch Jovana Damjanovic auf dem Zettel gehabt, zu der hast du jetzt auch eigentlich soweit alles gesagt. Insofern würde ich meine Wahl auch auf Naschenweng packen, auch wenn es für mich jetzt keine Riesenüberraschung war, dass sie eine gute Fußballerin ist, aber ich stimme dir vollkommen zu, dass dieser Schritt natürlich immer ein ungewisser ist. Also wenn man dann von der TSG Hoffenheim zu Bayern oder Wolfsburg wechselt, dann ist das schon nochmal ein Schritt nach vorne und nach oben. Und den Schritt muss man dann auch so erstmal gehen. Ich glaube, in Wolfsburg sieht man das bei Jule Brandt sehr gut, dass das nicht immer so einfach ist, so einen Schritt dann auch zu gehen. Und dass Jule Brandt da auch ihre Probleme hatte, obwohl sie eine talentierte und richtig, richtig gute Fußballerin ist. Aber so richtig durchsetzen und so richtig durchgestartet ist sie da eben noch nicht. Und Katharina Naschenweng hat zumindest jetzt mal im ersten halben Jahr bei den Bayern, klar, sie hat auch mehr Erfahrung als Brandt, ist ein bisschen älter, aber sie hat in diesem ersten halben Jahr auf jeden Fall gezeigt, dass sie da hingehört nach München und dass sie dem Spiel auf einer Position, die in den letzten Jahren ja von Caro Simon bekleidet wurde und auch oft in vielen Phasen des Spiels gut bekleidet wurde, die aber doch immer mal wieder auch defensiv eine kleine Problemstelle war, weil Caro Simon defensiv nicht die stabilste Spielerin ist. Und ich finde, Naschenweng bringt dann herausragendes Komplettpaket mit, sowohl aus offensiver Durchschlagskraft, auch wenn sie im Kombinatorischen, sage ich mal, nicht ganz an die Genialität von Simon rankommt. Aber was sie da auf den Platz bringt mit ihrer Konstanz, mit ihrem Gesamtpaket, das ist schon sehr, sehr stark und vielleicht sogar der Transfer der Hinrunde, wer weiß. Dann lass uns weitermachen mit der Enttäuschung der Hinrunde. Ich fange mal an und nehme Lea Schüller, auch wenn ich es nicht ganz hart Enttäuschung nennen will, also so ein bisschen in Anführungsstrichen vielleicht, weil wir haben vorhin drüber gesprochen, was sie fürs Spiel der Bayern macht, ist immer noch gut. Aber letztendlich erwartet man von einer Weltklasse-Stürmerin wie ihr oder einer, die eigentlich dorthin gehören sollte, dass sie dann eben auch die Konstanz auf den Platz bringt und dass sie diese Tore macht, über die wir gesprochen haben und dass sie noch dominanter im Spiel einfach ist. Und das fehlt mir bei ihr, auch weil ich weiß, was sie für ein Potenzial hat, was sie für eine tolle Fußballerin ist und sein kann. Und deshalb hat mich das so ein bisschen enttäuscht, dass es da gefühlt eher so ein Schritt nach hinten war bei ihr.
Kann ich verstehen, gemessen an den Spielminuten ist das Outcome vielleicht ein bisschen zu gering, das hat man diskutiert. Meine Wahl war tatsächlich eine andere, mal wieder. Ich habe eigentlich zwei, Lina Magul zum einen, über ja. Die haben wir schon gesprochen und ich glaube, da ist auch schon alles gesagt. Sie hatte auch in dieser Dokumentation Born for This ja auch so ein bisschen darüber gesprochen, dass sie einfach auch leer war nach der EM damals schon und dass sie quasi schon Probleme hatte, so mit zur WM hin, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, dann keine gute WM gespielt und jetzt einfach ein komplettes Seuchenjahr ohne Torbeteiligung, wir hatten es gesagt, aber ich würde noch gerne eine zweite Personalie mit ins Spiel bringen, wobei ich da so ein bisschen zwiegespalten bin, weil wahrscheinlich die Person gar nichts dafür kann, ist Maximiliane Rall. Ja. Das ist eine Spielerin, die hatte ich tatsächlich vor der WM auf dem Zettel für den WM-Kader. Weil wenn man sieht, wie sie Julia Gwin vertreten hat, wie sie sich auch ins Offensivspiel eingebracht hat, Tore geschossen, auch die Jahre zuvor eigentlich immer eine sehr stabile Rechtsverteidigerin gegeben hat. Und jetzt hat sie, lass mich lügen, 80 Minuten bekommen in der Hinrunde. Davon vielleicht 5 oder 10 in der Bundesliga, ich weiß es nicht genau, ich habe die Statistik jetzt nicht parat, aber gefühlt kein ganzes Spiel gespielt in der kompletten Hinrunde, in allen Wettbewerben. Das ist echt eine Personalie, die mich auch so ein bisschen ratlos zurücklässt, weil wenn man sich daran erinnert, wie das auch im Sommer abgelaufen ist, also sie hat ja damals einen auslaufenden Vertrag gehabt und hat eigentlich eine relativ, wie ich finde, gute Saison gespielt und hat den Vertrag mit dem Saisonfinale dann nochmal unterzeichnet. Also sie hat dann erst relativ spät eine Vertragsverlängerung bekommen. Das hat sich für mich so rausgehört, als ob man da ja sie ein bisschen warm gehalten hat, bös gesagt. Eine Vertragsverlängerung für ein Jahr. Wie gesagt, Vertrag läuft im Sommer aus und jetzt spielt sie überhaupt keine Rolle. Das ist für mich schon überraschend, weil ich schon gedacht hätte, okay, zum einen, dass man vielleicht Julia Gwin mehr Pausen gibt. Man hat ja dann mit Tuva Hansen auf rechts hätte man ja auch noch eine Spielerin, die kann auch links spielen, wohlgemerkt, die defensiver in ihrem Portfolio ist. Und Maximiliane Rall kann ja im Prinzip eigentlich alles spielen. Die hat ja auch in Hoffenheim offensiver gespielt. Also das ist schon so ein Thema, wo ich aber absolut nicht einschätzen kann, woran es liegt, dass sie keine Minuten bekommt. Ich würde da beide eigentlich nennen, gerade auch so, wenn man im Blick hat, was sie letzte Saison geleistet haben oder zu was sie zu leisten imstande sind.
Ja, ist schon bemerkenswert. Also mit diesem Bruch Nicht-WM-Nominierung, was total überraschend kam, also wo ich auch gedacht hätte, das werden sie tun. Dann war Maximiliane Rall ja auch noch bei anderen Clubs im Gespräch im Frühjahr, wo dann diskutiert wurde, na, geht's vielleicht nach Frankfurt etc. Und dann ist sie doch in München geblieben und dann dachte man, okay, vielleicht wird sie dort als regelmäßige Kaderspielerin auch weiter zum Einsatz kommen, aber jetzt sind es, wie du schon gesagt hast, in der Bundesliga nur 16 Minuten, in der Champions League nur eine Minute. Pokal habe ich jetzt nicht im Kopf, was sie da gespielt hat, aber das ist sehr, sehr wenig und das ist schon, kann ich mir auch schwer erklären. Also ich fand beispielsweise, dass sie wenn ich einen Ansatzpunkt suchen müsste, dass sie im Kombinationsspiel ein bisschen zu fahrig war, wenn sie in der vergangenen Saison gespielt hat. Aber ich sehe jetzt da nichts, was dazu fahren lassen würde, ihr gar nicht mehr zu vertrauen. Da bin ich schon auch, oder wäre ich schon auch interessiert daran zu wissen, woran es eigentlich liegt. Also sehr interessante Personalie.
Ja, zum Teil, Entschuldigung, wenn ich noch was dazu sage, teilweise nicht mal im Kader, ne? Das ist ja dann auch noch so ein Punkt. Und wo ich mich schon frage, also ja, was ist da, was passiert da? Weil das ist schon eine Spielerin, die ist ja eigentlich durch ihre Vielseitigkeit ja prädestiniert für so einen Kader beim FC Bayern.
Man rallt's nicht, könnte man auch sagen. Ja, und dann haben wir noch eine Kategorie offen, die sich ja fast von selbst ergibt, nämlich Spielerin der Hinrunde. Da bin ich auf deine Wahl gespannt.
Ich könnte es mir jetzt einfach machen und könnte sagen, Magdalena Eriksson oder Georgia Stanway. Ich habe es aber vorher schon gesagt, wenn ich solche Spielerinnen im Kader habe, dann gehe ich davon aus, dass die eine gewisse Qualität mitbringen. Insofern fällt meine Wahl tatsächlich auf Linda Dahlmann, weil ich finde, so wie sie zurückgekommen ist, wir hatten es vorher schon gesagt von der Verletzung, sie hat relativ viele Scorer mitgebracht, finde ich das tatsächlich bemerkenswert und deswegen hätte ich ihr jetzt den Award gegeben, Spielerin der Hinrunde.
Interessant. Dann mache ich einen Pick für eine Spielerin, die du gerade selbst bei den Offensichtlichen noch nicht genannt hast, nämlich Vigas Dottir, die ich finde, ich finde einfach, dass sie ein absoluter Fels in der Brandung ist. Ich glaube, da erzähle ich auch keinem was Neues. Was sie in der vergangenen Saison gespielt hat, war klasse. Was sie in der Saison spielt, ist klasse. Gefühlt neben Eriksson eben noch mal stabiler geworden. Hat ja zu Beginn ihrer Zeit bei den Bayern hatte ich noch so ein bisschen das Gefühl, dass sie ein bisschen wechselhaft war. Das kann auch daran liegen, dass sie häufig neben Kumagai gespielt hat, die damals einfach nicht die stabilste war und dann vielleicht auch ein bisschen überfordert war mit dieser alleinigen Verantwortung. Aber was sie jetzt neben Eriksson spielt, ist absolut klasse und auch mit dem Ball, ihre Diagonalbälle, ihre Pässe im Spielaufbau, das ist schon Weltklasse und ja, dass sie Kapitänin geworden ist, ist sicherlich auch nochmal ein Zeichen, welchen Stellenwert sie einfach in diesem Team hat und ist eine starke Persönlichkeit. Ich finde, sie strahlt auch einfach was aus, sowohl in Interviews als auch auf dem Platz. Hoch beeindruckende Fußballerin.
Vertrag auch noch verlängert, also genau, das ist auch nochmal noch ein Zeichen gewesen. Ja. Ja, also kann man natürlich geben, also man kann es natürlich allen vier, man könnte auch Sarah Satrazil den Award geben oder Georgia Stanway, die sehr viele Pre-Assists auch gegeben hat, aber ich hatte so das Gefühl, wie ich schon gesagt habe, ich habe eine gewisse Erwartungshaltung an Spielerinnen und Linda Dahlmann, von der erwarte ich natürlich auch relativ viel, weil sie einfach sehr viel am Ball kann und mit ihrer Vorgeschichte, mit der Verletzung, finde ich diese Leistung dann ein Stück weit überraschender und bemerkenswerter als von den anderen vier genannten in der Zentrale, wobei es natürlich deren Leistung nicht schmälern soll.
Sehr interessant. Gut, den Ausblick haben wir ja quasi schon gemacht, aber ich würde trotzdem gerne noch eine Sache dazu von dir wissen. Man diskutiert ja im Fußball immer viel über Ansprüche. Ich will da mal ein Beispiel aus der Männerbundesliga nennen, wenn wir da über Borussia Dortmund sprechen. Häufig wird gesagt, ja, Mentalität, Anspruch an sich selbst, was soll das eigentlich? Haben die gar keine Ambitionen etc. Bei den Bayern Frauen sehe ich das in der Form nicht, will ich gleich vorweg sagen. Aber was glaubst du, muss jetzt dieser Anspruch auch für die Rückrunde sein? Man hat eigentlich relativ offensiv auch schon häufiger kommuniziert, dass man Wolfsburg stürzen will. Klar, du hast gesagt, dieser eine Titel sollte es schon sein. Ich würde mal provokant die Frage stellen, reicht ein Titel oder müssen es schon zwei sein, um einfach zu zeigen, jetzt sind wir da?
Da tue ich mir tatsächlich ein bisschen schwer, weil ich habe das auch bei den Männern, wenn ich kurz diesen Switch machen darf.
Klar.
Ich finde es teilweise vermessen zu sagen, das Ziel ist das Triple. Weil zum einen kannst du Titel nicht planen und zum anderen spielen da auch noch andere Mannschaften mit. Dass man natürlich in München ein gewisses Selbstvertrauen hat, dass man ja unter dem Mir-San-Mir-Motto dann auch dann im Deckmantel Mir-San-Mir dann nach außen auch zeigt, ist ja gut und recht. Aber ich finde, man sollte die Kirche dann immer noch so ein bisschen im Dorf lassen. Ich finde, der FC Bayern ist in Europa, und da sind wir bei dem Thema Champions League, noch kein Titelanwärter. Sie müssen erstmal schauen, dass sie die Gruppe überstehen. Da ist Wolfsburg, finde ich, egal wie sie spielen oder dieses Jahr gar nicht dabei, aber Wolfsburg hat als Verein da noch einen anderen Status. Die waren jetzt im Champions League-Finale, die sind da einfach, sagen wir mal, vielleicht noch abgezockter und die können diese Spiele eher. Bayern muss das erst noch beweisen. Bayern war auch zwar mal auch ziemlich weit, aber ich würde jetzt nicht gleich davon sprechen wollen, dass Bayern die Champions League gewinnen muss. Also das ist so ein Thema. Ich bin ein Freund davon, sich schrittweise Ziele zu setzen. Sie sollen jetzt die Gruppenphase überstehen, das wird schwer genug. Und dann wäre ein Vordringen ins Halbfinale wäre schon aus meiner Sicht eine sehr gute Sache. National ist natürlich der deutsche Meistertitel ein Ziel, was auch natürlich auch realistisch ist. Und ich finde, das ist auch ein Titel, den sie holen werden. Dazu kann man dann immer noch sprechen, okay, was passiert im Pokal? Im Pokal hat er eigentlich die letzten wahrscheinlich 11 Jahre Wolfsburg das Abonnement auf den Titel. Hier hat man, finde ich, eine günstige Auslosung. Das heißt, man spielt jetzt erst gegen Offenbach. Wenn man das Spiel gewinnen sollte, wovon ich jetzt einfach mal ausgehe, spielt man zu Hause gegen Carl Zeiss Jena im Viertelfinale. Also der Weg ins Halbfinale scheint vorprogrammiert zu sein. Aber nichtsdestotrotz bin ich der Meinung, so eine gewisse Demut ist nicht verkehrt. Das heißt, ich würde sagen, die Bayern kommen ins Finale im Pokal und holen die Meisterschaft, dann ist es aus meiner Sicht schon eine gute Saison.
Ja, also natürlich war die Frage auch bewusst provokant gestellt. Insofern bin ich auch ein bisschen dankbar für deine Antwort, weil ich genau das auch in meinem Kopf habe, wenn dann über Triples, Doubles, was auch immer gesprochen wird. Weil im Endeffekt gerade die Pokalwettbewerbe, die kannst du natürlich auch nicht planen. Also einerseits natürlich das, was du gesagt hast, dass die Qualität gerade im europäischen Vergleich, was Spiele zu entscheiden und Spiele abgezockt zu gestalten angeht, da einfach noch nicht so vorhanden ist, wie es für ein Top-Team sein sollte. Insofern da noch eine Entwicklung stattfindet. Und andererseits, weil in Pokalspielen immer irgendwo eine einzige Situation oder eine Fehlentscheidung von der Spielerin oder auch von der Schiedsrichterin dazu führen kann, dass du raus bist aus einem Wettbewerb. Und das kannst du dann eben schwer steuern, schwer kontrollieren. Du kannst das beste Spiel deines Lebens machen und trotzdem am Ende im Champions League Halbfinale ausscheiden. Insofern ist das immer schwer, das in die Bewertung damit reinfließen zu lassen. Finde, in der Meisterschaft muss der Anspruch schon auch sein, dann diesen Titel, den du schon kommen siehst, diesen Titel dann auch zu holen. Das muss der Anspruch an sich selbst sein. Da müssen sie die Meisterschaft auch verteidigen. Sonst ist es letztendlich irgendwo auch eine in Anführungsstrichen enttäuschende Saison. Da sind es auch mehr Spiele. Da ist es planbarer, sage ich mal. Klar, auch da kann es passieren, dass irgendwie 5, 6, 7 wichtige Spielerinnen ausfallen oder so. Also, dass man da wirklich eine richtige Pechsituation erwischt, dann ist es auch nochmal was anderes. Aber sollte alles halbwegs normal laufen, dann muss das der Anspruch sein. Und ich glaube, das haben sie auch mehrfach schon formuliert, dass das der Anspruch ist. Insofern glaube ich auch, dass es da aktuell zumindest keine Anspruchsdebatte gibt. Florian, vielen Dank, dass du heute mit dabei warst. Glaube, wir sind soweit alles durch, außer du hast noch letzte Worte.
Berühmte letzte Worte. Nein, ich denke, wir haben alles soweit besprochen. Ich hätte noch ein Thema aufmachen können, das behalte ich aber noch ein bisschen für mich, so perspektivisch tatsächlich. Du hast mich jetzt noch nicht gefragt, wo ich die Bayern schlecht aufgestellt sehe im Kader. Da habe ich vielleicht auch noch eine Inselmeinung, aber das können wir ja gerne in einem nächsten Podcast mal besprechen.
Ja, ich bin mir ziemlich sicher, also nach der heutigen Folge, ich habe zumindest ein gutes Gefühl, dass wir sehr bald nochmal miteinander sprechen und ich weiß gar nicht, ob ich es öffentlich machen darf, aber du hast dich ja, wenn nicht, dann schlag mich, du hast dich ja bei uns auch beworben für eine gewisse Rolle, insofern war das ja heute auch ein kleiner Testlauf für uns beide, um uns gegenseitig kennenzulernen, auch wenn wir uns gegenseitig ja schon auf sozialen Netzwerken gefolgt sind und uns so ein bisschen verfolgt haben und uns so in Anführungsstrichen ein bisschen gekannt haben, glaube ich, war das ganz cool, heute mal miteinander zu sprechen.
Und definitiv.
Und wie gesagt, das will ich ja auch nicht vergessen, du hast ja vorhin den Artikel angesprochen. Wenn ihr den Podcast hört, wird dieser Artikel noch nicht veröffentlicht sein, aber sehr zeitnah. Das liegt daran, dass ich am Wochenende relativ viel zu tun hatte, sonst hätte ich ihn schon veröffentlicht, aber ich werde das jetzt zeitnah nachholen in den nächsten Tagen. Also spätestens Dienstagabend oder Mittwoch werdet ihr diesen Artikel auch lesen können auf mirsanroth.de. Schaut da auch ganz gerne sowieso mal vorbei. Wir haben aktuell sehr viele Themen, sehr viele Leute auch, die für uns Content liefern. Diese Bewerbungsphase, die läuft muss ich sagen, überraschend gut, wenn ich das vergleiche mit anderen Bewerbungsphasen, die wir in der Vergangenheit hatten. Also ich freue mich da sehr drüber, wie viele sehr gute Bewerbungen wir hatten. Und eine sehr gute Bewerbung war offenbar auch die von Florian, würde ich mal sagen, weil das war eine sehr interessante Folge mit dir. Hat sehr viel Spaß gemacht.
Vielen Dank auch von meiner Seite für das Gespräch und für deine Zeit. Hat Spaß gemacht, ja.
Wunderbar. Und an euch noch, liebe HörerInnen, die Bitte, wenn euch der Podcast und unser Blog und unser Vorhaben, ihr könnt gerne nochmal die letzte Folge dazu hören, uns neu aufzustellen, gefällt, dann unterstützt uns doch auch gerne finanziell und schaut vorbei auf patreon.com/mirsanroth. Dort könnt ihr mit einem Betrag eurer Wahl unseren Podcast, unseren Blog unterstützen und dazu beitragen, dass wir uns auch dort stetig weiterentwickeln und unsere Kosten auch decken können. Nochmal danke, Florian, und dann hören wir uns, liebe HörerInnen, nächste Woche wieder, beziehungsweise wir hören uns noch diese Woche, denn die Bayern-Männer spielen ja am Wochenende, am Freitag schon wieder gegen die TSG Hoffenheim in der Bundesliga und wir nehmen am Sonntag auf. Das bedeutet, ihr könnt am Sonntagabend mit der nächsten Folge rechnen. Bis dahin, macht's gut, ciao.
Ciao.
Mirsanroth, der Podcast. Falls es euch gefallen hat, abonniert uns und hinterlasst uns eine Bewertung in den einschlägigen Podcatchern eurer Wahl.